HR Info. Himmel und Erde.
Mit Lothar Bauer-Ochse, guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Himmel und Erde, dem Magazin rund um Kirchen und Religion. Heute habe ich diese Themen für Sie. Klima, Kirche, Zölibat. Im Vatikan beginnt an diesem Wochenende die sogenannte Amazonas-Synode und viele erhoffen sich eine Öffnung der Kirche für notwendige Reformen. Leidenschaftlich für die Flüchtlingshilfe. Der EKD-Ratsvorsitzende Bedford Strom ist zum Ehrenbürger von Palermo ernannt worden. Demokratie mit Gottes Hilfe, die Rolle der Kirche bei den Protesten in Hongkong. Und ist das wichtig oder kann das weg? In unserem Himmel und Erde Sonntagsthema gehe ich der Frage nach, was Menschen so alles sammeln und aufbewahren und warum unser Herz oft sehr hängt an den Dingen, die wir so im Laufe der Zeit ansammeln. Heute beginnt im Vatikan die von vielen durchaus mit Spannung erwartete Amazonas-Synode, um neue Wege für die Kirche und eine ganzheitliche Ökologie, soll es laut Überschrift gehen. Papst Franziskus hat lateinamerikanische Bischöfe, Ordensleute und zahlreiche Experten zusammengerufen, um die Probleme zu diskutieren, vor denen die Kirche in dieser Region steht, die insgesamt 9 Länder umfasst. Natürlich steht auch die Klimafrage auf der Tagesordnung, aber es geht auch um wichtige kirchliche Reformfragen. Ganz besonders drängend der Priestermangel. In Brasilien zum Beispiel versorgen nur 28 Priester ein Gebiet von der Fläche Deutschlands. Manchmal dauert es Jahre, bis ein Pfarrer vor Ort vorbeikommt. Das kann so nicht weitergehen, sagen sowohl die Gläubigen als auch Kirchenvertreter.
As paróquias aqui são paróquias imensas. Então nós temos desafios.
Die Pfarreien hier sind riesig. Da stellen sich Herausforderungen, die selbst in der brasilianischen Kirche viele gar nicht kennen. Das ist wichtig. Wir müssen hier vor Ort sein, ob das durch einen Priester im Zölibat geschieht oder durch einen verheirateten Kommunionshelfer. Das sind Entscheidungen, die die Synode treffen muss. Sagt Daniel Seidel, Referent bei REPAM, dem Netzwerk der Amazonaskirchen. Das Problem des Priestermangels kennt die Kirche überall auf der Welt, aber hier im Amazonasgebiet, wo Flüsse oft die einzigen Verkehrsadern sind, stellt es sich besonders drängend. Und so fordert auch Erwin Kreutler, der Altbischof der Prälatur Xingu, Mut zu Veränderungen.
Da möchte ich ganz klar sagen, es geht in erster Linie nicht um Zölibat, ja oder nein, sondern es geht um die Eucharistiefeier. Wenn Gemeinschaften nur 2 oder 3 Mal im Jahr das Privileg haben, einer Eucharistiefeier beizuwohnen, dem muss abgeholfen werden. Und da fragt man nicht um den Zölibat, ja oder nein, sondern wir brauchen jemanden, das Volk oder die Leute wählen jemanden, der die Weihe dazu bekommt, jeden Sonntag der Eucharistie vorzustehen. Und meines Erachtens ist auch hier in diesem Zusammenhang das Geschlecht Nebensache.
Bis vor 4 Jahren leitete der gebürtige Vorarlberger die riesige Diözese und er fordert nicht nur Weiheämter für verheiratete Männer, sondern auch für Frauen. Frauen wie die Ordensschwester Doris Merim. Auch die Franziskanerin verbindet große Hoffnungen mit der Synode im fernen Rom, vor allem in diesen beiden Punkten. Bei der Eucharistie geht es darum, dass alle Gemeinden Zugang bekommen. Und es geht um einen Ausdruck der Wertschätzung, vor allem für die Arbeit, die die Frauen in der Kirche und in der Gesellschaft leisten. Ganz bewusst stellen die Kirchenleute aus dem Amazonasgebiet das Thema Eucharistie in den Mittelpunkt, um nicht sofort mit dem Reizthema Zölibat in Rom gegen die Wand zu laufen. Aber letztlich geht es genau darum. Und es gibt noch einen Grund, warum die Probleme der Kirche hier besonders deutlich zutage treten. Brasiliens Bischöfe und Priester müssen zusehen, wie ihnen die Gläubigen in Scharen davonlaufen, und zwar zur Konkurrenz. Noch gilt Brasilien zwar als das Land mit den meisten Katholiken weltweit, aber schon jetzt bekennt sich fast ein Drittel der Menschen zu den evangelikalen Kirchen. Mit den evangelischen Kirchen Europas haben diese nichts gemein. Es sind aggressiv missionierende und meistens erzkonservative Pfingstkirchen. In Brasilien sind die Evangelikalen allgegenwärtig. Sie bieten die bessere Show, sagen viele Gläubige. Und sie sind längst auch in den abgelegenen Siedlungen mitten im Urwald angekommen. Oft gehen hier ganze Dörfer geschlossen zum Gottesdienst der Pfingstkirche, während der Priester, wenn er denn endlich mal im entlegenen Dorf ankommt, seine Messe fast allein feiern muss.
In Brasilien erwarten die Gläubigen und Kirchenvertreter viel von der Amazonas-Synode, die heute im Vatikan beginnt. Das hat unser Korrespondent Ivo Maruschik erfahren. Was bei diesem Treffen von Bischöfen, Ordensleuten und Experten herauskommt, gerade im Blick auf Frauen in kirchlichen Ämtern oder die Zulassung von verheirateten Männern zu Weiheämtern, das interessiert natürlich auch ganz besonders die Katholiken hier in Deutschland, die sich von ihrer Kirche und dem Papst mehr Reformen erwarten. Im Sommer fuhr der EKD-Ratsvorsitzende Bedford Strom nach Palermo auf Sizilien. Er traf dort den Bürgermeister Leo Luca Orlando, der sich vehement gegen die ablehnende Flüchtlingspolitik des damaligen italienischen Innenministers Salvini stemmte. Und die beiden haben sich offenbar auf Anhieb gut verstanden. Orlando spricht ziemlich gut Deutsch. Und mit ihrer Leidenschaft für eine humane Flüchtlingspolitik haben sie seitdem europaweit durchaus einiges in Bewegung gebracht. Zahlreiche Städte, unter anderem auch in Hessen, haben sich einem europäischen Netzwerk angeschlossen und sich bereit erklärt, Flüchtlinge aufzunehmen. Die EKD hat beschlossen, gemeinsam mit anderen Organisationen ein Schiff zur Seenotrettung ins Mittelmeer zu schicken. Und auf politischer Ebene wird inzwischen neu über einen Verteilmechanismus für Flüchtlinge in Europa diskutiert. Am Freitag nun war der EKD-Chef wieder in Palermo. Er wurde Ehrenbürger der Stadt.
Seit 90 Tagen liegt das Schiff der Sea-Watch im Hafen von Licata auf Sizilien, beschlagnahmt von den italienischen Behörden unmittelbar nachdem Kapitänin Carola Rackete mit 40 Flüchtlingen an Bord und gegen den ausdrücklichen Willen des italienischen Innenministers in Lampedusa gelandet war. Seitdem warten Maschinist Sören Moje und die Crewmitglieder auf ihren nächsten Einsatz.
Es sind kaum Schiffe im Einsatz. Letzte Woche war wieder gar kein Schiff im Einsatz. Es sind Boote unterwegs, die illegal zurückverschleppt werden nach Libyen oder schlimmer eben untergehen. Viele Menschen dort ertrinken. Es sind in diesem Jahr über 1000 Menschen schon wieder ertrunken im Mittelmeer. Das kann so ja nicht sein.
Angesichts der Dringlichkeit der Rettung von Menschenleben auf See hoffen wir auf die Freigabe aller beschlagnahmten oder festgehaltenen Rettungsschiffe. So steht es in dem neuen Palermo-Appell, den der Bürgermeister von Palermo und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche an die Europäische Union richten. Auch Sören Moje und andere Sea-Watch-Crew-Mitglieder waren dabei, als Leo Luca Orlando und Heinrich Bedford Strom im Rathaussaal von Palermo ihren Forderungskatalog vorgetragen haben.
Seenotrettung ist eine staatliche Aufgabe, die durch die europäischen Regierungen wahrgenommen werden muss. Wir fordern daher die sofortige Wiederaufnahme der staatlichen Seenotrettung im Mittelmeer.
Außerdem sei die Kriminalisierung und Behinderung der zivilen Seenotrettung sofort zu beenden, fordern Bedford Strom und Orlando.
Die Alternative, wenn man nicht rettet, ist schlicht und einfach, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Es kann nicht sein, dass man einen Ansatz verfolgt, nachdem die Rettung von Menschenleben verhindert wird, aus Abschreckungsgründen.
Die Crewmitglieder des deutschen Rettungsschiffs Sea-Watch begrüßen dagegen das Engagement der Kirche. Sea-Watch-Sprecher Chris Krodotzki.
Wir sind super froh, dass die EKD diesen Appell gehört hat und jetzt tatsächlich da auch Schritte in die Richtung unternimmt. Jedes Schiff wird auf dem Mittelmeer gebraucht und je größer der Rückhalt da in der Zivilgesellschaft durch Kirchen, durch Vereine, durch Verbände, durch die Bewegung auf der Straße, desto besser für die Menschen im Mittelmeer, die da nach wie vor in Seenot geraten.
Im Juni hatte der bayerische Landesbischof zum ersten Mal Kontakt zur Sea-Watch aufgenommen und die Crew auf Sizilien getroffen. Auch mit dem Bürgermeister von Palermo verbindet ihn seitdem das Engagement für offene Häfen und gegen eine Kriminalisierung der Seenotretter.
La tragedia umanitaria del Mediterraneo.
Die humanitäre Tragödie im Mittelmeer als Ergebnis von Egoismus und Gleichgültigkeit zwingt uns, Mund, Augen und Ohren zu öffnen. Sie zwingt uns also, bessere Menschen zu werden.
Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford Strom ist am Freitag wegen seiner Bemühungen um eine humanitäre Einwanderungspolitik zum Ehrenbürger von Palermo ernannt worden. Und hr-Info-Korrespondent Tilman Kleinjung war für uns dabei. Über den Priestermangel in den Ländern des Amazonas haben wir schon gesprochen in dieser Sendung. Aber der ist natürlich auch ein Problem für die katholische Kirche hier in Deutschland. Überall in den Bistümern versucht man darauf zu reagieren, meist indem mehrere Gemeinden zu größeren Einheiten zusammengefasst werden. Im Bistum Fulda hatte schon der emeritierte Bischof Algermissen einen Umstrukturierungsprozess angeschoben unter der Überschrift Bistum 2030. Der neue Bischof Michael Gerber führt das Projekt fort mit modernen Mitteln, unter anderem mit einer neuen Internetpräsenz. Die hat die Adresse www.2030.bistum-fulda.de und hr-Inforeporterin Petra Klostermann hat sich auf dieser Homepage schon mal etwas umgesehen. Petra, was gibt's denn da zu sehen?
In dem zukunftsgerichteten Prozess planen ehrenamtliche und hauptamtliche Gemeindemitglieder eine Neuverteilung der kirchlichen Aufgaben. Dazu gibt's auf der neuen Internetseite viele Dokumente, Expertisen und Arbeitsmaterialien zum Runterladen. 5 Fachgruppen sollen sich die Arbeit teilen. Eine Fachgruppe heißt Leitung und Führung. Eine andere Gruppe soll sich um die Zusammenarbeit der Pfarreien kümmern, also ein Netzwerk pastoraler Orte aufbauen. Die anderen Fachgruppen sollen die Verwaltungsstrukturen neu überdenken und die Finanzierung planen. Künftig soll eine Pfarreienlandkarte zusammengelegte Pfarrgemeinden zeigen. Es gibt auch quasi eine Erfolgsrubrik mit bereits fusionierten Gemeinden. Bislang die Pastoralinnovation Gelnhausen und die Pfarrei St. Elisabeth in Kassel.
HR Info. Himmel und Erde.
Woche für Woche protestieren die Menschen in Hongkong gegen den wachsenden Einfluss der chinesischen Führung. Die prodemokratischen Proteste bewegen auch die Kirchen. Nicht nur, weil christliche Hymnen zum Liedgut der Demonstranten gehören. Zuletzt hatten auch mehrere religiöse Gruppen mit dem pensionierten Kardinal Josef Zen an der Spitze zu Gebetsstunden aufgerufen. Aber das Thema polarisiert unter christlichen Gemeinden in Hongkong. Längst nicht alle sind auf Seite der Protestierenden.
Eine schmucklose Straße im Hongkonger Stadtteil To Kwa Wan, im Osten der Halbinsel Kowloon. Von außen sieht die Abundant Christian Life Church nicht aus wie eine Kirche. Zwischen einem Parkhaus und großen, schweren Metalltüren führt eine enge Treppe steil hinauf zum Gemeindesaal. Ein Gottesdienst an einem Sonntagmorgen in Hongkong. Seit der Übergabe der ehemaligen britischen Kronkolonie an China im Jahr 1997 sind in Hongkong nicht mehr so viele Menschen auf die Straße gegangen. Chan Yang-man ist Pastor der Abundant Christian Life Church. Seine Rolle in den prodemokratischen Protesten, sagt er, habe sich seit Mitte Juni verändert.
In the beginning, I go there only as a peacemaker.
Am Anfang bin ich zu den Protestmärschen nur als Friedensstifter, als Pastor gegangen. Ich war in vorderster Linie, um Polizei und Demonstranten zu besänftigen. Ich habe an Straßenecken gestanden und geschrien, dass die jungen Protestierenden nach Hause gehen sollen. Ich habe die Polizei angefleht, nicht weiter zu marschieren und die Demonstranten nicht zu attackieren. Das war meine Rolle. Aber irgendwann musste ich einen klaren Standpunkt einnehmen. Und ja, ich bin Teil des Protests.
That yes, I am part of the protest.
Etwa 15.000 Christen gehören zur Gemeinde der Abundant Christian Life Church in Hongkong. Aber nicht alle sehen sich als Teil des Protests. Mui Kuen Ho ist 62 Jahre alt und stammt aus einer indonesisch-chinesischen Familie. Die Spaltung ist für sie derzeit greifbar. Ich habe am ersten und zweiten großen Marsch teilgenommen, um das zu erleben. Später nicht mehr, dann habe ich lieber gebetet. Die Leute um mich herum irritieren mich. Sogar in unserer Kirche haben wir wegen der Protestbewegung Konflikte. Ich halte jetzt meinen Mund. Ich war diesen Konflikten ausgesetzt. Das umstrittene Auslieferungsgesetz, im Juni der Auslöser für die Proteste in Hongkong, hätte auch Gläubige treffen können. Wenn sie zum Beispiel Kontakte zu verbotenen Untergrundkirchen in China pflegen. Auf den vielen Protestveranstaltungen in Hongkong gab es auch deshalb in den vergangenen Wochen immer wieder religiöse Elemente. Christen, die Jesusbilder oder Figuren hochhalten, kirchlich organisierte Verpflegungsstände oder das Singen von christlichen Liedern. Die christliche Hymne »Sing Hallelujah to the Lord« wurde anfangs zum inoffiziellen Protestsong. Für Christen und andere Religionsgemeinschaften sind Hongkongs Autonomierechte existenziell wichtig. Denn auf dem chinesischen Festland existiert Religionsfreiheit nur auf dem Papier. Aber trotz wichtiger Protestanliegen, die eskalierende Gewalt der letzten Wochen schreckt Christen in Hongkong auch ab. Peter Kuhn ist Pfarrer der anglikanischen Kirche in Hongkong und kritisiert die Gewaltbereitschaft. Die Kirche unterstützt keine Gewalt. Das ist sehr wichtig. Wir sollten Friedensstifter sein. Friedliche Demonstrationen und Proteste sind okay, aber Zerstörung von öffentlichem Eigentum ist nicht okay. Es gab sehr viel hässliche Gewalt. Und das ist sehr traurig.
Die Rolle der Kirchen beim Protest in Hongkong beleuchtete unser Korrespondent Axel Dorloff. In den christlichen Kirchen wird heute das Erntedankfest gefeiert. Traditionell ein Fest, das aus Freude darüber gefeiert wird, dass die Scheunen voll sind. Aber auch ein guter Anlass, um mal innezuhalten, Bilanz zu ziehen und das mal anzuschauen, was wir so in den zurückliegenden Monaten oder Jahren angesammelt haben. Was daran ist eigentlich wichtig? Was will ich bewahren? Und wovon will ich mich lieber verabschieden? Und damit sind wir bei unserem Himmel- und Erde-Sonntagsthema. Ist das wichtig oder kann das weg? Vom Aufheben und Bewahren. Im Laufe der Jahre sammelt sich ja eine ganze Menge an. In jeder Wohnung, in jedem Haus gibt es so Ecken, wo all die Dinge lagern, bei denen wir mal gedacht haben, das will ich aufheben, das könnte noch wichtig sein. Unsere Reporterin Anna Spieß ist mal mit hinabgestiegen in einen Keller.
So, jetzt nicht umfallen. Also in den roten Kisten hier, alles Waggons, Lokomotiven, da sind Schienen drin. Das gehört dazu bis oben runter. Hier ist noch Häuser und Modellgeschichten, Modellautos und.
Wo hast du die Sachen her?
Ganz unterschiedlich. Also in den 60er Jahren habe ich mir so nach und nach, habe ich dann zum Geburtstag dann mal einen Waggon gekriegt. Hier liegt es mal, den habe ich jetzt gerade gestern durch Zufall gefunden, ein uralter Waggon noch aus den 60er Jahren.
Die Holzregale, in denen die Kartons hier fein säuberlich sortiert sind, gehen bis unter die Decke. Und auch unter dem großen selbstgebauten Holzpodest hier lagern fast 70 Kisten. Alles kleine Schätzchen, wie Jochen Otten sie nennt. Sofa und Co. stehen bei dem 71-Jährigen in einem anderen Raum. Auch hier jede Menge Erinnerungsstücke.
Das ist also hier Briefmarken.
Okay, also Alben voll. 2, 4, 6, also was sagst du, 30 mindestens, ja, plus Kartons?
Ja, ja, das sind noch unabgelöste, also noch auf Papieren.
Und eine kleine Plattensammlung sehe ich auch noch.
Ja, früher gab es halt die Platten, heute gibt es die CDs, nehmen weniger Platz weg.
Gibt es eine Lieblingsplatte?
Da ist nochmal so ein Packen mit den Stones, diese Flowers, das war die mir meine Frau geschenkt hat. Aber von den Stones werfe ich gar nichts weg.
Man merkt, Jochen Otten hebt vieles auf, trotzdem herrscht hier kein Chaos. Alles ist gut sortiert, beschriftet und er weiß genau, wo was steht. Viele Dinge haben für ihn einfach Sammelwert, an anderen hängen wirklich Erinnerungen. Reiseführer, Stadtpläne, oh, jetzt wird's nochmal spannend. Sag dazu ein Wort. Wart ihr da überall im Urlaub?
Nein, alles nicht. Das sind zum Teil Sachen auch, die wir auf Vorfreude geholt hatten und dann aus irgendwelchen Gründen dann nicht mehr machen konnten. So was so Deutschland angeht.
Berlin, Leipzig ist dabei.
Das haben wir so alles abgegast.
Ich selbst komme eher aus der Generation wegwerfen, neu kaufen. Hier bei Jochen Otten merke ich aber, dass Aufbewahrtes auch seinen Wert hat. Hinter vielen scheinbar unwichtigen Gegenständen stecken spannende Geschichten. Ich merke also, manchmal lohnt es sich auch, Dinge einfach mal aufzuheben.
Lauter wichtige Sachen, voll mit Erinnerungen, nichts zum Wegwerfen. Das waren die Beobachtungen und Eindrücke von unserer Reporterin Anna Spieß aus einem gut sortierten Keller. Ist das wichtig oder kann das weg? Vom Aufheben und Bewahren, das ist unser Himmel- und Erde-Sonntagsthema heute. Und diese Frage, ist das wichtig oder kann das weg, die kann ja durchaus zu einer sehr schweren Frage werden und wird es auch für viele. Dann nämlich, wenn die eigenen Eltern alt geworden sind und das Haus der Familie zu groß. Wenn das Haus also verkauft werden soll und es daran geht, die Spuren der eigenen Kindheit und Jugend nochmal anzuschauen und zu überlegen, will ich das bewahren oder kann das weg? Ursula Ott ist Journalistin, sie ist Chefredakteurin des evangelischen Magazins Christmon und sie hat über ihre eigenen Erfahrungen mit diesem Thema ein Buch geschrieben mit dem Titel »Das Haus meiner Eltern hat viele Räume«. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat mit ihr über das Loslassen, Ausräumen und Bewahren gesprochen.
Frau Ott, was auffällt bei Ihnen, als Ihre Mutter in das Heim gezogen ist und Sie wirklich drangehen wollten, dieses Elternhaus aufzulösen? Da haben Sie sich sehr viel Zeit gelassen, ein ganzes Jahr bis zum tatsächlichen Abschied von diesem Haus. Das war vermutlich bewusst. Was passiert in so einer Zeit, in so einem Zeitraum? Und was ist anders, als wenn man es ganz schnell macht?
Also ich kann nur dazu raten und ich bin sehr dankbar, dass wir so viel Zeit hatten, weil bei mir war es wie so eine Achterbahn. Ich habe in dem Jahr so Gefühle durchlebt wie am Anfang was. Angst und Sorge, ob ich das überhaupt schaffe, weil in so einem Haus, und das höre ich jetzt von so vielen meiner Generation, hat sich unfassbar viel angesammelt. Einfach die schiere Menge an Geschirr, an Klamotten, an Möbeln, an Sammelstücken, an Erinnerungsstücken. Am Anfang war es einfach Sorge und auch ein bisschen Wut, warum die so viel angesammelt haben. Auch so, warum haben die nicht schon mal früher sortiert und warum haben die so viele Service für jeden Wochen- und Sonntag und so. Also am Anfang war es mehr so Angst und Aggro. Dann kommt ganz viel so Wehmut, weil man seine eigene Kindheit nochmal durchlebt. Bei mir war es dann doch auch viel Dankbarkeit, weil ich gemerkt habe, dass meine Eltern wirklich viel für mich getan haben und dann im Laufe der Zeit auch ja dann so eine Versöhnung mit der eigenen Kindheit. Also im Gegensatz zu, als ich 14 war, fand ich alles blöd in diesem Elternhaus und in vielen Zimmern sah es ganz ehrlich gesagt noch so aus wie mit 14. Mhm. Aber jetzt mit Mitte 50 habe ich einfach dann im Laufe dieser Monate, wo ich geräumt habe, mit einer viel größeren Milde und Versöhnung auf diese Zeit der 60er, 70er Jahre geguckt. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Aber letztlich steht man dann doch 100-mal vor der Frage, will ich das jetzt behalten oder kann das weg? Da kommt man ja letztlich nicht drum rum. Was hat Ihnen geholfen bei dieser Entscheidung?
Also mir hat geholfen, und das ist natürlich ein Glücksfall, dass ich das nicht alleine gemacht habe, sondern mit meiner Mutter zusammen. Und natürlich hatten wir ganz oft den Konflikt, dass ich gesagt habe, kann weg. Da war hilfreich, dass mein Mann, der ja nicht so emotionale Beziehungen, klar, zu diesen Kindheitssachen hatte, ganz oft gesagt hat, vergiss es, ich guck mal bei eBay, ist nichts wert, lass uns das wegtun. So. Was uns geholfen hat, war einerseits, dass wir Zeit hatten und dass wir Zeit hatten, für fast jeden Gegenstand einen Abnehmer zu finden. Das klappt auf gar keinen Fall, wenn Sie nur 4 Wochen Zeit haben. Weil die Erfahrung, meine Erfahrung lehrt, viele Menschen, wo man denkt, ach, die freuen sich bestimmt, wenn sie was kriegen, die haben alle schon zu viel. Aber mit etwas Zeit und Fantasie, und da gibt es jetzt schon so ein paar Tipps, wo man anrufen kann, zum Beispiel bei der Kirche. Wir haben tatsächlich den Pfarrer in die Pflicht genommen und gesagt, Mensch, Herr Pfarrer, kennen Sie eine Flüchtlingsfamilie? Kennen Sie einen evangelischen Kindergarten, der sich über unsere Ravensburger Spiele freut? Und das waren die besten Momente, wenn meine Mutter konnte sich viel besser trennen von Dingen, wenn sie wusste, wo es hinkommt. Mhm.
Wie viele Erinnerungsstücke aus diesem alten Haus sind dann letztlich bei Ihnen selbst gelandet? Waren das ein paar Kisten oder war das viel weniger?
Viel mehr, als ich wollte. Obwohl mein Mann rigoros gesagt hat, zum Beispiel die Puppenstube, die willst du nicht ernsthaft in unser kleines Auto packen und die ist oll und da kommen schon die Tapeten von den Wänden. Dann habe ich sie doch mitgenommen. Die steht jetzt mitten in meiner Wohnung, in meiner schicken, modern eingerichteten Wohnung, passt da gar nicht hin, aber ich bringe es nicht übers Herz, sie wegzuwerfen. Und so geht es mir echt mit ein paar Sachen, die natürlich weg könnten, weil sie nichts wert sind und so, aber wo ich es nicht übers Herz bringe. Jetzt ist es wieder ein Jahr her und jetzt muss man sagen, dass ein paar Sachen, die wir einfach, wo wir dachten, naja, die tun wir jetzt erstmal in meine Wohnung und dann kann man sie irgendwann verschenken. Da freuen sich jetzt gerade meine Söhne jetzt doch wieder und sagen, guck, und das ist doch witzig und das ist eine Erinnerung an das alte Haus und dann benutzen sie dann doch diese Gläser, obwohl sie nicht unser Geschmack sind und obwohl die von Ikea viel schicker sind. Also es ist echt eine Gratwanderung mit dem Wegwerfen und dem Aufheben. Aber ich wollte halt kein Museum werden. Man neigt dann dazu, wirklich da so eine Rumpelkammer aus seiner eigenen Wohnung zu machen und da meine Söhne gerade beide auch in ihre Studentenbuden gehen und auch eine Menge gerne aufheben wollen, hatte ich Angst, dass ich ein Museum für 3 Generationen werden, für meine Mutter, für mich selber und für meine Kinder. Es ist, ich finde, ein lebenslanger Prozess, die Frage, was räumen wir jetzt weg und was heben wir auf?
Vor Ort, ein Kapitel Ihres Buches handelt von der Frage, warum wir nicht alles selber sammeln müssen. Was meinen Sie denn damit?
Ich habe für das Buch die Museumschefin vom Museum der Dinge in Berlin besucht, um zu fragen, sagen Sie mal, kann man auch bei Ihnen Sachen abgeben, wenn man das Haus ausräumt? Und ja, das kann man. Es gibt für alles in Deutschland Museen, für Tagebücher, für alte Telefone, für Puppenstuben, für Puppen. Und ich habe das schöne Wort Entlastungsfunktion gelernt. Museen haben eine Entlastungsfunktion. Das heißt, wenn Sie Ihr Elternhaus ausräumen und denken, oh Mensch, das alte Telefon mit einer Schnur dran, das muss ich aufheben, weil meine Enkel wissen gar nicht mehr, was ein Telefon mit Schnur ist. Das müssen Sie nicht aufheben, weil Sie können mit Ihren Kindern ans Mainufer in Frankfurt in dieses wunderbare Museum für Kommunikation gehen. Und ich finde, das hilft einem unheimlich zu wissen, dass es Museen gibt, die einen Erinnerungsauftrag haben und nicht jeder muss alles selber sammeln.
Was will ich bewahren und was ist mir wichtig oder kann das am Ende doch weg? Eine Frage, die viele Menschen umtreibt in ihrem normalen Leben, aber besonders, wenn sie das Haus der Eltern auflösen. Ursula Ott hat darüber ein Buch geschrieben. Das hat den Titel »Das Haus meiner Eltern hat viele Räume, vom Loslassen, Ausräumen und Bewahren«. Klaus Hofmeister hat darüber mit Ursula Ott gesprochen. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Die Sendung gibt es auch als Podcast bei hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek. Und da können Sie Himmel und Erde auch abonnieren und verpassen dann keine Folge mehr. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.